Ein bisschen was gab es hier heute ja schon zu meinem Thema, nämlich es ist interessant und bekannt, dass Raucher und Raucherinnen eine gegenüber der Normalpopulation erhöhte Suizidalität aufweisen. Wer war Erwin Ringel? Vielleicht für die jüngeren Kolleginnen und Kollegen unter Ihnen. Wer war Erwin Ringel? Nun, auf der einen Seite oben sehen Sie ihn mit 30 Jahren. Das war die Zeit, als er das präsuizidale Syndrom beschrieb. Ich komme gleich darauf zurück. Und links unten sehen Sie ihn mit 70 Jahren zum Zeitpunkt der Emeritierung.
In eine solche Krise kann jeder Mensch kommen. Und in einer solchen Krise kann man eben plötzlich das Empfinden haben, man weiß nicht ein und aus, alle Wege sind verstellt, am besten ich bringe mich um.
Also bereits angekündigt 1953, Erwin Ringel, der Selbstmord, er untersuchte damals 745 Leute nach Suizidversuch und bemerkte, dass interessanterweise bei den meisten von ihnen bestimmte Faktoren immer wieder feststellbar waren. Sie dürfen nicht vergessen, die Untersuchung ist also Anfang der 50er Jahre, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gab damals keine Computer, keine Rechenprogramme und gar nichts. Dennoch hat er 745 Leute untersucht und kam eben dann zu dem von ihm so benannten präsuizidalen Syndrom, charakterisiert einerseits durch Einengung, durch Aggressionsumkehr oder, wie Ringel es auch oft nannte, ohnmächtige Wut und Suizidfantasien und Flucht in die Irrealität. Wenn ich ganz kurz das noch ausführen darf, insbesondere die Einengung, die situative Einengung hier ist gemeint, die Situation, in der ich stecke, aufgrund von inneren und äußeren Faktoren, Einengung der zwischenmenschlichen Beziehungen, der Wertwelt, aber von besonderer Bedeutung natürlich die Einengung der Dynamik, der Psychodynamik, der Aperzeption, der Assoziation und der Abwehrmechanismen. Fixierte Verhaltensmuster, hat Ringel das noch genannt, gemeint sind die sogenannten Bewältigungs- oder auch Coping-Strategien und dann auch die Einengung der Affekte. Wenn wir uns anschauen, was zum Beispiel Herr Rath im Jahr 2000 als suizidalen Modus bezeichnet, so sehen Sie, dass das präsuizidale Syndrom mit Einengung, der affektiven Einengung, Flucht in die Irrealität, natürlich immer noch große Bedeutung hat. Erwin Ringel gründete 1965 die Internationale Gesellschaft für Suizidprävention, International Association for Suicide Prevention. Sie alle kennen dieses Bild hier in einem Holzschnitt. Erwin Ringel war aber nicht der Erste in Österreich, der sich mit Suizidprävention beschäftigte. Es geht schon zurück auf 1909. Wir müssen uns hier nicht lange aufhalten. Vielleicht noch interessant die Zwischenkriegszeit, die Jugendberatungsstellen von Viktor Frankl. Dann 1937 hat auch die Caritas hier begonnen, suizidpräventive Aktivitäten zu setzen, was in der damaligen Zeit durchaus, Zwischenkriegszeit hat natürlich die Suizidalität zugenommen, was durchaus wichtig war. Interessant ist, dass es an sich von 38 bis 45 sozusagen offiziell keinerlei Suizidprävention gab, auch keinerlei wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema oder gar Publikationen. Jedoch Viktor Frankl hat seit 1938 nach dem Berufsverbot noch im Rothschild-Spital gearbeitet unter zunehmend unvorstellbaren Bedingungen und seit 1942, als er nach Theresienstadt deportiert wurde, hat er auch dort versucht, Leuten die Crisis of Admission, die Aufnahmskrise, einigermaßen zu lindern und beschreibt das ja unter anderem auch in seinem erschütternden Buch »Trotzdem ja zum Leben sagen«. 1946 begann wiederum die Caritas mit ihren suizidpräventiven Bemühungen, zu der dann 1948 auch Erwin Ringel stieß, präsuizidales Syndrom 1953 haben wir schon erwähnt. 1960 gelang es ihm, eine internationale Konferenz für Selbstmordverhütung, wie man damals noch sagte, zu entrieren. Das ist insofern von großem Interesse, als nach dem Krieg ja doch lange Zeit viele Kolleginnen und Kollegen aus dem nicht deutschsprachigen Ausland sich geweigert haben, nach Österreich zu kommen. Ringel ist es gelungen. 1965 die Gründung der Internationalen Gesellschaft, habe ich schon erwähnt. 1966 Notruf-Telefonseelsorge. 1971 in der Regierungserklärung von Bruno Kreisky stand damals schon drinnen, dass Suizidprävention auch eine Aufgabe der Gesellschaft sei. Im Zuge dessen kam es zur Gründung von Kriseninterventionszentren, zum Beispiel in Linz, Salzburg und Wien. 1985 wurde die Österreichische Gesellschaft für Suizidprävention gegründet, im Jahr 2000 der österreichische Suizidpräventionsplan entwickelt. 2007 die Wiener Werkstätte für Suizidforschung, wo ein deutscher Kollege vor einiger Zeit schrieb, die offenbar derzeit aktivste deutschsprachige Forschungsstätte für Suizid. 2008 dann nochmal eine Regierungserklärung, insbesondere bezog sich das in dieser Regierungserklärung 2008 auf junge Menschen. 2010 haben wir den Papageno-Effekt gefunden, ich komme noch kurz darauf zurück, und voriges Jahr wurde vom Gesundheitsministerium Gesundheit Österreich GmbH eine Expertenkommission zur Umsetzung des österreichischen Suizidpräventionsplans eingesetzt. Ich darf Ihnen nun, meine sehr geehrten Damen und Herren, kurz eine Einteilung der Suizidprävention geben. Ringel hat solche Einteilungen nicht sehr geschätzt, er liebte mehr Verallgemeinerungen. Universelle Suizidprävention, was ist darunter zu verstehen? Was kann man an Allgemeinmaßnahmen machen, damit eine Bevölkerung weniger unter bestimmten Problemen oder Schwierigkeiten zu leiden hat und gar vielleicht eben als Endpunkt dann den Suizid wählt? Hier hinein fallen Medienberichterstattung, auch darauf komme ich noch kurz zurück, aber auch Schulprogramme. Es hat mich ganz entzückt, dass mir meine 8-jährige Enkelin gestern mitgeteilt hat, sie sei in ihrer Klasse, jetzt in der 3. Klasse Volksschule, jetzt Streitschlichterin geworden. Hat mich sehr, hat mir sehr gut gefallen, haben mir gleich genau erklären lassen, was sie da alles lernen und was sie tun. Das sind so wichtige Dinge, die man eben bereits in der Schule machen kann. Wie geht man mit Schwierigkeiten um? Wie geht man mit Problemen um? Wie geht man mit Konflikten um? Ohne andere zu verletzen, ohne sich zu verletzen. Selektive oder spezielle Suizidprävention richtet sich an Risikogruppen, also an jene Gruppen, von denen man weiß, dass sie a priori ein wesentlich höheres Suizidrisiko haben als die Normalpopulation, und dann die sogenannte indizierte Suizidprävention, wo also versucht wird zu sehen, was kann ich tun, damit bestimmtes suizidales Verhalten gar nicht erst auftritt, was habe ich zu tun, wenn suizidales Verhalten da ist und was kann ich nachher tun. Schauen wir uns gleich die Medienberichterstattung bei der universellen Suizidprävention an. Das sind Suizide und Suizidversuche an der U-Bahn in Wien. Sie sehen, dass sehr bald, nachdem die ersten Teile der Wiener U-Bahn in Betrieb gingen, es auch zu Suiziden kam. Rot sind Suizide, grün sind die Suizidversuche. Und Sie sehen auch diesen doch sehr deutlichen Anstieg. Und da kamen dann die Wiener Stadtwerke, Verkehrsbetriebe zu uns mit der Frage, was können wir denn hier präventiv unternehmen, damit die Wiener U-Bahn nicht so ein beliebtes Wiener Suizidmittel wird, wie es seinerzeit noch das giftige Stadtgas war. Und wir haben uns alles Mögliche überlegt und auch unsere Kollegen international befragt. Letztlich blieb übrig eine entsprechende seriöse Medienberichterstattung kann hier sehr wohl einiges Gutes tun, denn durch bestimmte Darstellungen von Suiziden in den Medien kann es zu Imitationseffekten, sogenannten Werther-Effekten kommen. Wir haben daher eine Leitlinie zur Medienberichterstattung entworfen und das an die Medien geschickt, und es kam unmittelbar darauf zu diesem doch sehr deutlichen Rückgang des Suizidgeschehens an der Wiener U-Bahn um 70%. Und dieser niedrige Stand lässt sich auch über all die Jahre hindurch halten, obwohl die Anzahl der Stationen ungemein zugenommen hat, jetzt ja bekanntlich schon über 100. Das Ganze aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist kein Selbstläufer. Man muss da stets schauen, wie berichten Medien, wenn man von Journalisten kontaktiert wird, sie immer wieder darauf hinweisen. Manchmal nutzt es trotzdem nichts, wie zum Beispiel bei dem vorletzten Profil, das hier herausgekommen ist. Wir haben zu unserem großen Erstaunen aber auch festgestellt, dass nicht nur die U-Bahn-Suizide in Wien deutlich zurückgingen, sondern interessanterweise sämtliche Suizide in ganz Österreich. Die vorher, Sie sehen hier das Jahr 0, das ist das Jahr 1987, als wir diese Medienrichtlinien lancierten und die Medien sich weitestgehend danach auch hielten, und 40 Jahre früher und ein langsamer Anstieg und dann doch ein ganz, ganz deutlicher Wendepunkt. Ich habe vorhin schon erwähnt, Werther-Effekt, benannt nach Goethes Werther. Auf der anderen Seite haben wir uns gedacht, wenn Medien durch eine bestimmte sensationsträchtige Berichterstattung zu einer Erhöhung der Suizidrate führen kann. Suizidrate heißt immer Anzahl der Suizide auf 100.000 einer bestimmten Gruppe. Wenn sie aber seriös berichtet, kommt es zu diesem Anstieg nicht. Und wir haben uns überlegt, es müsste doch auch möglich sein, Inhalte medial zu transportieren, wodurch es zu einem Rückgang von Suiziden kommen kann. Und da haben wir 25 Jahre lang gesucht und dann haben wir tatsächlich etwas gefunden. Und Sie sehen hier eben auch Papageno, in diesem Fall ist es Emanuel Schikaneder, der selber noch bei der Premiere von Mozarts Zauberflöte. Wir haben das dann Papageno-Effekt genannt. Wenn also berichtet wird, wie ein Mensch, wie jemand seine Krise, auch seine suizidale Krise bewältigt hat, so dient auch das als Modell und es kommt tatsächlich und empirisch evident zu einem Rückgang der Suizide. Sie sehen hier noch einen kurzen Ausschnitt von Medienempfehlungen und jene, die schädlich sind, die also möglichst vermieden werden sollten, also Details zur Suizidmethode, mode d'emploi, nicht? Wenn in der Zeitung genau drin steht, wie man es machen soll und wo man aufpassen muss, dass es ja auch wirklich tödlich endet, so findet das natürlich seine Nachfolger. Im Groben haben Sie das gesehen. Wir können uns daher schon der nächsten Form der Suizidprävention zuwenden, nämlich der selektiven oder speziellen Suizidprävention. Und da geht es in erster Linie eben um Umgang mit Risikogruppen und in erster Linie klarerweise um Depressionsbehandlung. Wenn ich Ihnen zeigen darf, Risikogruppen sind natürlich psychische Erkrankungen ganz besonders im Vordergrund, Anorexie, aber hier insbesondere eben die Bulimie. Leute mit bulimischen Störungen sind ganz besonders hoch, auch suizidgefährdet. Dicht gefolgt natürlich schon von affektiven Erkrankungen, Depressionen, bipolaren Störungen und dergleichen mehr. Drogenabhängigkeit, Angststörungen, Personen mit schizophrenen Erkrankungen, Persönlichkeitsstörungen und auch Alkoholkranken. Es mag also zum Beispiel ganz gut sein fürs Herz, aber wenn man zu viel trinkt, das haben wir ja auch gesehen, kann das gefährlich werden. Andere Gruppen mit deutlich erhöhtem Suizidrisiko sind Alte und Vereinsamte. Alt allein ist zu wenig, aber wenn man auch noch vereinsamt, wenn ich Ihnen das kurz zeigen darf. Sie sehen hier, der Suizid ist an sich ein Phänomen des Alters. Mit zunehmendem Alter steigt die Suizidrate. Die roten Balken hier sind die Männer. Die grauen Balken sind die Frauen. Die steigen auch mit zunehmendem Alter, aber viel, viel weniger. Die gestrichelten sind Männer und Frauen zusammen. Wir kehren also zurück zu den Alten und Vereinsamten und gehen weiter zu chronisch Kranken, Dialysepatienten, ein doch relativ hohes Risiko, AIDS, HIV, Epilepsie, wie überhaupt alle Erkrankungen des zentralen Nervensystems mit erhöhten Suizidraten verbunden sind, wenn das Rauchen wirklich bei Parkinson oder zumindest das Nikotin oder sonst eine Substanz aus dem Tabak bei Parkinson hilfreich sein sollte, wäre das natürlich eine erfreuliche Angelegenheit. Maligne Neoplasmen haben auch noch ein gering erhöhtes Suizidrisiko mit 1,8, zumindest nicht mehr in den Risikogruppen und natürlich nicht vergleichbar zum Beispiel mit Bulimie oder Ähnlichem. Personen nach Suizidankündigung, ganz wichtig, wer davon spricht, kann es möglicherweise auch tun, das muss man sich dann eben genauer anschauen. Personen nach Suizidversuch, das ist ja allgemein bekannt, aber auch Personen im Strafvollzug. Eine andere Form der Suizidprävention ist die Mittelrestriktion. Und da haben wir zum Beispiel in Österreich über Veranlassung der EU eine Verschärfung des Schusswaffengesetzes Ende der 90er Jahre gehabt. Vorher schon wurden viele toxische Substanzen und Medikamente aus dem Handel genommen. Hier spreche ich jetzt von der Verschärfung des Schusswaffengesetzes. Es kam dadurch nicht nur zu einer Abnahme von Waffenpässen, sondern es kam auch zu einer 40-prozentigen Abnahme der Schusswaffensuizide, nur der Schusswaffensuizide, und interessanterweise sogar zu einer 60-prozentigen Abnahme der Schusswaffenmorde. Sie sehen also, hier ist tatsächlich einiges zu machen gewesen, und wir waren natürlich sehr froh, dass man uns für diese Gesetzesnovelle auch im Innenministerium eingeladen hatte, hier mitzuwirken. Andere wichtige Faktoren des Rückgangs der Suizide, Sie sehen, das hieß hier dieser deutliche Rückgang seit 1987, sind natürlich auch eine bessere psychosoziale und medizinische Versorgung, das hier sind Allgemeinärztinnen und Allgemeinärzte, aber auch selbstverständlich eine Zunahme von Psychotherapeuten, von klinischen und Gesundheitspsychologen, aber auch interessanterweise eine vermehrte antidepressiver Verschreibung, und diese grauen Balken hier machen deutlich, dass auch Personen mit Depressionen häufiger stationär behandelt werden. Wir kommen jetzt zur indizierten Suizidprävention, wo wir also darauf schauen, was ist bei bestimmten suizidalen Phänomenen, also Suizidankündigung, Suizidversuch, Suizid, eventuell auch noch der Suizidgedanke, was ist im Vorfeld zu tun, damit das gar nicht so weit kommt, was ist zu tun, wenn dieses suizidale Phänomen bereits hier besteht, und was ist nachher noch notwendig. Wenn wir uns das an diesem Schema anschauen, so sehen Sie zum Beispiel bei der Suizidankündigung, wichtig ist, dass das jemand auch sagt, also dass der Suizidgedanke auch mitgeteilt wird, ja. Und dann kann ich auch entsprechend intervenieren, dann kann ich abklären, besteht hier Suizidgefährdung, ja oder nein, braucht man einen Fachmann, wer kann hier weiterhelfen und so weiter. Und die Postvention, was mache ich, wenn diese Suizidgedanken wieder vorbei sind, ist auch das Problem, sind die Schwierigkeiten wiederum soweit gelöst und dergleichen mehr. Das Ganze geht natürlich auch beim Suizidversuch, beim Suizid leider nur in der Prävention, und ich denke, da konnte ich Ihnen einiges in Auswahl zeigen. Natürlich bei der Intervention bei Suizid dient praktisch nur noch der Forschung, wobei man das nur in Anführungsstriche setzen muss, weil wir natürlich nach wie vor vieles davon noch immer nicht wissen, und die Postvention richtet sich selbstverständlich an die Angehörigen, die ja oft auch in schrecklichem Leid, Not und Elend zurückgelassen werden. Was uns besonders gefreut hat, und Ringel hätte das auch sehr gefreut, ist, dass die WHO 2005 empirisch evidente suizidpräventive Strategien hier anführt, und da waren wir auch nicht ganz unschuldig daran, dass sie hier diese fünf Strategien anführen konnte. Restriktion von Suizidmitteln konnte ich Ihnen zeigen. Behandlung psychisch Kranker, Risikogruppe, vollkommen klar. Nachsorge nach Suizidversuch, also Postvention nach Suizidversuch. Verantwortungsbewusste Medienberichterstattung, das geht weitgehend auf unsere Untersuchungen zurück. Und Schulung der Primärversorgung. Wir selber haben in dem Suizidpräventionsplan hier auch eine Reihe von Punkten angeführt. Erhöhtes Bewusstsein, zum Beispiel zu wissen, dass international gesehen es jährlich mehr Suizide gibt als durch Kriege, durch Morde oder Naturkatastrophen an Toten entstehen kann. Unterstützung und Behandlung von all jenen, die es natürlich brauchen, dann bestimmte Zielgruppen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, ältere Menschen und natürlich die bereits mehrfach erwähnten Risikopopulationen. Schulung und Entwicklung suizidpräventiver Maßnahmen, Einschränkung der Erreichbarkeit von Suizidmitteln haben wir gesprochen, Zusammenführung regionalen Wissens, weil selbst in einem so kleinen Land wie Österreich wir in Wien nicht immer genau wissen, was die in Hall in Tirol machen und umgekehrt. Und natürlich braucht man für manche dieser Maßnahmen, wie eben zum Beispiel das Waffengesetz oder auch für diverse Schulprogramme, gesetzliche Voraussetzungen, sonst kann man hier gar nichts tun. Wenn ich Ihnen das hier noch an einem anderen Beispiel zeigen kann, was die Suizidprävention hier in Österreich gebracht hat, so sehen Sie hier die Potential Years of Life Loss, die verlorenen Personenjahre pro Jahr. So waren das bei den Männern immerhin etwa 78.000 Personenjahre noch im Jahr 1986 und das ist zurückgegangen auf etwa 40.000. Und bei den Frauen waren es etwa 28.000 Personenjahre und sind zurückgegangen auf etwa 11.000 bis 12.000. Was Ringel sehr gefreut hätte, ist, dass es seit jetzt schon zum 11. Mal einen World Suicide Prevention Day gibt. Heuer war Stigma a Major Barrier to Suicide Prevention. Weiters hätte ihn natürlich auch gefreut, dass die WHO hier mittlerweile auch einen Aktionsplan herausgegeben hat. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, damit hoffe ich, dass ich Ihnen zeigen konnte, Ringel war sehr aktiv, auch innovativ und inspirierend. Und ich hoffe, dass mir gelungen ist, Ihnen zu zeigen, dass wir sein Erbe gut verwaltet haben, auch angereichert haben und auch praktisch angewendet. Vielen Dank.